ARD.
Es ist Mitte Oktober 2022, 4 Tage nach dem Diebstahl.
Menessa irrt durch den Wald, kurz vor der Grenze nach Serbien. Es ist dunkel. Sie versinkt immer wieder mit den Schuhen in der Erde, weil der Boden so weich ist. Sie hat Angst, dass hier im Wald jederzeit Polizisten auftauchen könnten. Das hat ihr der Schleuser erzählt. Er bringt sie durch den Wald nach Serbien. Da solle Robert mit der Million auf sie warten, wie sie es erzählt. Und damit auch ihr Traum nach einem Leben ohne frühes Aufstehen und ohne Arbeit. Nur noch sie und Robert zusammen. Aber jetzt gerade ist Menessa völlig fertig mit den Nerven und hat keine Energie mehr.
Und er sagt, hey, bitte halt kurz an, ich muss mich jetzt kurz aus, ich kann nicht mehr, habe ich gesagt. Ich krieg keine Luft.
Sie atmet kurz durch, aber sie hat keine Zeit, lange Pause zu machen. Also weiter mit dem Schleuser. Erstmal berghoch und dann noch über ein paar Felder.
Kam endlich sein Schrottauto, das er kaum noch angekriegt hat. Und dann sind wir ohne Licht gefahren. Warum sagt sie, mach doch bitte das Licht an? Sagt er, nein, ich wollte dich doch viel auffälliger, wenn du kein Licht an hast. Ja, also, warum muss ich euch das sagen?
Ja, einmal mit Profis arbeiten, ne? Der Schleuser fährt Menessa dann ein Stück mit dem Auto zu einem Treffpunkt. Da wartet wieder der Ruhige auf sie. Das ist der, der den Diebstahl mit vorbereitet hat und sich dann vor allem um Menessas Schleusung gekümmert hat.
Der hat mich gesehen, was ist mit dir los? Ich wollte... Was ist mit mir los? Du Arsch, du hast doch genau gewusst, dass ich im Wald muss. Warum hast du mir nicht gesagt? Nee, das war nicht so geplant. Normal hättest du noch mit dem Auto. Ich voll, ja, klar.
Ja, kann ich schon ein bisschen verstehen, dass sie da angepisst ist. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal auf der ganzen Flucht, dass irgendwas nicht ganz nach Plan läuft. Zumindest aus Menessas Sicht. Vielleicht muss sie das alles auch in dem Moment einfach nur mal rauslassen. So ein paar Emotionen loswerden. Aber... Menessa ist jetzt in Serbien und der Ruhige fährt sie zu einem Haus, in dem Robert auf sie warten soll.
Ja, und er hat alles schön vorbereitet, Getränke, dann Essen. Also da hat sie echt große Mühe gegeben, muss ich ehrlich sagen. Die haben sich so gefreut, dass ich es geschafft habe.
Aber Menessa kann sich in diesem Moment nicht so richtig freuen. Sie ist am Ende, sie will nur noch duschen und schlafen. Aber eine Sache will sie von Robert dann doch noch schnell wissen.
Wo ich angekommen bin, habe ich den Robert gefragt, wo ist das Geld? Mach dir keine Sorgen, Schatz, ich hab's sicher versteckt. Es war's. Und es war dann für mich schon so irgendwie komisch.
Ja, klingt komisch und klingt vor allem auch so, als hätte sie da kein gutes Bauchgefühl. Und so viel kann ich schon mal sagen, so ganz falsch liegt Menessa da eventuell gar nicht. Ich bin Joost Schmidt und das ist
Die Millionendieben, ein Podcast der ARD. Jede Folge kannst du in der ARD Audiothek hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Folge 4: Die Flucht.
Ungefähr 90 Minuten südlich von Belgrad entfernt, ein bisschen abgelegen in so einer Schrebergartenanlage, hat der Ruhige wohl ein Ferienhaus, erzählt Menessa. 2 Etagen, großer Garten, riesiger Grill. Menessa findet dieses Haus richtig nice. Und genau dort wacht sie nach einer Nacht auf.
Mir ging's relativ sehr gut am nächsten Morgen. Irgendwie habe ich alles, ich habe nur gedacht, oh, ich hab's jetzt geschafft, ich bin mit ihm. Jetzt kann das neue Leben beginnen.
Menessa erholt sich jetzt erstmal nach den anstrengenden Tagen auf der Flucht. Sie frühstückt mit Robert und dem Ruhigen und gemeinsam planen sie, wie es jetzt weitergehen soll. Sie mieten ein anderes Haus, nur für Robert und Menessa. Nach dem Frühstück packen sie ihre Sachen und fahren zu diesem neuen Haus. Und Robert?
Er hat dann gesagt, er geht mit ihm jetzt ein paar Sachen klären, ich bleib da mit seinem Kumpel. Voll okay. So ging es die ganze Zeit.
Und wer ist jetzt eigentlich dieser Kumpel? Also wer Robert ist, ist klar. Der Lover von Manessa und mutmaßliche Kopf hinter dem Diebstahl. Dann gibt's ja den Ruhigen, der hat die Taten mit vorbereitet und vor allem Manessas Schleusung organisiert. Sonst war er eher im Hintergrund und vor allem ruhig. Und dieser neue Kumpel, das ist wohl ein Kumpel von Robert, den Manessa erst in Serbien kennenlernt. Sie nennt ihn auch den Aufpasser.
Der war die ganze Zeit bei mir. Und es hat mich auch schon genervt, weil ich wollte nicht mit ihm, ich bin mit Robert hergekommen und nicht mit ihm.
Ab jetzt bleibt Manessa für die nächsten 2 bis 3 Wochen fast nur in diesem Haus. Auch in Serbien kann sie nicht so einfach frei rumlaufen. Sie ist zwar weit weg von Stuttgart und den Polizisten Meier und Engel, aber es könnte ja auch sein, dass die serbische Polizei sie sucht. Mit ihren ganzen Tattoos sieht Manessa ja auch nicht gerade unauffällig aus.
Da muss man vorsichtig sein, weil ich bin hier im fremden Land. Ich kenne niemanden, ich kann niemanden anrufen. Ich habe kein Handy, ich habe keine Handynummer, gar nichts.
Weil Manessa es so ganz ohne Handy nicht lange aushält, besorgt Robert ihr dann ein neues. So ganz zufrieden ist sie damit nicht, sie nennt es Schrotthandy. Immerhin könnte sie sich damit jetzt wieder bei ihren Freundinnen melden, die sie so sehr vermisst. Aber
ich konnte keine Freundin anrufen, ich konnte nichts, weil ich wusste nicht, wer abgehört wird, wer nicht abgehört wird, wie weit es schon fortgeschritten ist mit meiner Suche nach mir. Und
also mit dem neuen Schrotthandy, so richtig viel kann sie da nicht machen. Nur so ein bisschen rumdaddeln. Und sonst so? Manessa will eigentlich mit Robert Zeit verbringen, so wie er es ihr anscheinend versprochen habe. Aber Robert habe sich dann wohl nicht mehr so oft blicken lassen, sagt sie. Er solle viel unterwegs gewesen sein und zu ihr gesagt haben,
er muss jetzt gucken, was wir machen, wegen meinem Pass auch, weil mein Pass muss jetzt gemacht werden, mit einem anderen Namen, bla bla bla, das hat er immer als Vorwand genommen. Aber ich habe halt mitbekommen, wie er Party machen gegangen ist und also, dann habe ich mich echt verarscht gefühlt von ihm.
Das klingt jetzt nach einem neuen Level in der Beziehung zwischen Manessa und Robert. Bisher hat Manessa voll für Robert geschwärmt. Aber das ändert sich jetzt. Nach ein paar Tagen in Serbien sagt Manessa hier jetzt zum ersten Mal ganz explizit, dass sie sich von ihm verarscht gefühlt habe. Und das ist schon irgendwie krass, dass das jetzt erst passiert, nach all diesen Red Flags, die sie vorher ausgeblendet hat. Zum Beispiel, dass er sich von Anfang an so heftig für ihren Job bei der Geldtransportfirma interessiert haben soll. Oder, dass sie sich erst 16 Tage vor der Tat überhaupt kennengelernt haben und Robert ihr da schon direkt ein gemeinsames Leben versprochen haben soll. Manessa wird misstrauisch. Aber was soll sie machen? Sie kann ja nicht einfach das Haus verlassen. Das ist viel zu risky. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als zu warten und die Lage zu akzeptieren. Kurzer Reminder, das, was ich gerade erzähle, das wissen wir nur aus Manessas Sicht. Das heißt, das hier ist ihre Perspektive. An einem Morgen wacht sie auf und wartet wieder einmal auf Robert. Völlig umsonst. Robert kommt nicht. Seit 2 Tagen hat sie ihn nicht gesehen, sagt sie. Und auf einmal ist sogar ihr Aufpasser weg, der sonst eigentlich immer bei ihr im Haus gewesen sein soll.
Und ich habe echt Angst gehabt, weil das war auch außerhalb der Stadt. Ich kenne niemanden, ich bin ganz alleine.
Manessa verliert die Geduld. Sie will nicht mehr hier ständig alleine zu Hause sein. Es muss sich was ändern. Sie will irgendwas tun.
Und dann bin ich ausgerastet.
Manessa will mit Robert reden. Sie will das jetzt klären und ihren Frust rauslassen. Aber Robert, der ist gerade nicht da. Also ruft sie ihn an und wird wohl auch ein bisschen lauter.
Dann habe ich gesagt, wo er bleibt, was soll, was das soll. Er sagt mir am Telefon, wie redest du mit mir? So redet mein, du hast nicht mal mein Vater mit mir gesprochen. Warte, bis ich komme, wirst du mein wahres Ich kennenlernen. Dann habe ich wirklich Angst bekommen.
Das klingt für mich schon nach einer heftigen Drohung. So habe sie Robert noch nie erlebt, sagt Manessa. Dass er plötzlich so heftig reagiert haben soll, solche Worte benutzt. Und sie fragt sich, ob es nicht vielleicht doch dumm war, so mit Robert zu reden. Sie fürchtet sich sogar davor, wenn er nach Hause kommt.
Eigentlich wollte ich ja, dass er gar nicht mehr kommt. Habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Mich mit ihm anfangen zu streiten, ob es eine gute Idee ist hier.
Diese Gedanken gehen Vanessa jetzt durch den Kopf, während sie auf Robert wartet. Was wird passieren? Wie ist er drauf? Und dann kommt Robert nach Hause. Der Typ, der Vanessa gedroht haben soll. Und Vanessa, die gerade wütend ist und auch manchmal ein bisschen temperamentvoll sein kann. Diese beiden Personen clashen jetzt aufeinander.
Wie er mich angeschaut hat, dieser Blick. Wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich schon tot. Ja, dann habe ich halt so getan, wie dass ich mir Sorgen gemacht hätte, weil die sich nicht melden. Ich bin alleine. Ich weiß nicht, wo das Geld ist, was passiert ist. Auf diese Schiene habe ich das dann halt geschoben.
Diese Taktik von Vanessa funktioniert. Robert beruhigt sich dann wohl schnell wieder. Aber irgendwas ist anders. Robert hat sich verändert, so wie Vanessa das beschreibt. Also von meinem Gefühl her klingt das so. Am Anfang war er noch dieser Traummann, der ihr alles versprochen haben soll. Und jetzt soll er plötzlich der Böse sein? Schon eine ziemlich krasse Verwandlung, die ein bisschen aus dem Nichts zu kommen scheint. Wir haben auch mit einer Person gesprochen, die Robert ziemlich gut kennt. Dieser Person haben wir das alles erzählt. Und diese Person sagt, dass sie sich das nicht vorstellen kann und dass sie Robert ganz anders kennt. Nämlich so, wie Vanessa ihn auch am Anfang kennengelernt hat. Robert sei charismatisch, charmant, witzig und ein sehr lieber Mensch. Aber er wisse auch, dass er gut aussehe und welche Wirkung er auf Frauen habe. Die Stimmung, dieser Vibe zwischen Vanessa und Robert ist ab jetzt wohl ganz anders. Nichts mehr mit Liebe und Verführung.
Ja, und dann war der erste Abend, wo wir getrennt geschlafen haben.
Vanessa ist jetzt seit knapp 2 Wochen in diesem Haus. Konfrontation lässt sie lieber erstmal sein. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber die Situation kann für sie trotzdem nicht so bleiben, nach allem, was in der letzten Zeit passiert ist. Dass ihre Flucht anders ablief als geplant. Dass sie 3 Tage bei dieser fremden Familie in Wien bleiben musste. Dass sie sich durch den dunklen, matschigen Wald kämpfen musste. Was alles nicht abgesprochen war, wie sie sagt. Und jetzt soll Robert sie auch noch bedroht haben.
Ich habe nur gedacht, du Wichser. Ip, sorry. Wart ab, also das lasse ich mit mir nicht machen.
Das Problem, sie ist ja noch abhängig von Robert. Das muss sich ändern. Noch am selben Abend erstellt sie sich ein Fake-Profil auf Insta. Sie sucht damit ihr altes Profil und schaut nach, wem sie so folgt. Und?
Wen kann ich kontaktieren, dass er mich herausbringt, dass er mich wegbringt? Weil ich wollte hier nicht mehr bleiben.
Aber sie findet niemanden. Also schläft sie ein. Und am nächsten Tag?
Sind wir morgens aufgestanden, da war ich schon so angespannt. Irgendwie war es richtig komisch. Ich habe uns Kaffee gemacht und dann kam auch schon der wieder. Sagt so, die gehen jetzt einkaufen alles, wir machen heute eine Grillparty.
Das Piepen gerade, das war der echte Name vom Rügen. Der ist ja auch immer wieder bei Robert und Vanessa mit dabei. Während Robert und der Ruhige die Grillparty vorbereiten, sucht Vanessa nochmal auf Insta nach einer Person, die ihr helfen kann, hier rauszukommen. Und das ist schon auch ein bisschen risky, weil was ist, wenn Robert und der Ruhige checken, was sie da am Handy macht und sie erwischen? Was würde dann passieren? Wie würden sie reagieren? Vanessa findet dann auf Insta das Profil von einem alten Freund, einem Autohändler aus Montenegro. Sie hatte zwar lange keinen Kontakt mehr zu ihm, aber sie schreibt ihm trotzdem.
Ob er mir irgendwie helfen kann, dass ich aus Serbien rauskomme oder aus dieser Stadt, wo ich gerade bin, dann fragt, wieso ist passiert. Und ich wollte ihm die Wahrheit nicht sagen, weil ich wusste, er würde mir wahrscheinlich nicht helfen.
Also denkt sie sich eine Lüge aus. Eine Lüge, die so heftig klingt, dass der Autohändler gar nicht anders kann, als ihr zu helfen.
Dann habe ich ihn angelogen, ihm gesagt, dass ich mit einem Mafiosi zusammen bin und ich mit ihm nach Serbien ausgewandert bin, ich alles in Deutschland stehen liegen lassen habe und ich mit ihm nicht mehr zusammen sein kann, weil er mir einfach zu brutal ist, er hat mich geschlagen, keine Ahnung, was er alles erfunden hat.
Minessa hofft, dass diese Strategie funktioniert. Es muss auch funktionieren. Ihr Freund muss ihr helfen. Ansonsten weiß sie nicht, was Robert mit ihr machen könnte. Minessa hat nämlich die Sorge, dass Robert gefährlich werden könnte. Sie vertraut ihm nicht mehr. Aber gute Nachricht für sie, der Kumpel in Montenegro, dieser Autohändler, ist bereit, ihr zu helfen.
Er wird jetzt mal gucken, was er machen kann. Ich soll ruhig bleiben.
Und er schreibt Minessa, dass sie ihm jede Stunde ein kurzes Okay schicken soll, damit er weiß, dass alles gut ist. Minessa hat jetzt Unterstützung. Aber sie muss auch erst mal warten und so tun, als wäre alles okay. Sie spricht mit ihrem Aufpasser und der erzählt ihr wohl, dass er Robert Bescheid geben soll, falls sich Minessa irgendwie auffällig verhält.
Da habe ich ihn gefragt, warum sagst du mir sowas? Ja, ich mag dich, du bist voll die nette Liebe und ich weiß ein bisschen, was ihr gemacht habt und so, da kann er nicht mit dir umgehen. Ist voll okay. Was soll ich deiner Meinung nach machen? Geh lieber, hat er mir gesagt. Vor dem Morgengrauen. Dann haben wir angefangen, wirklich meine Knie jetzt. Also da war ich erstmal komplett, hab ich nur gesagt, was hab ich gemacht. Warst du so blind, so dumm, so naiv? Dann kam er schon langsam, hat er deswegen Geld gemacht, ich habe ihn gar nicht interessiert.
Jetzt, wo Robert anscheinend das Geld hat, will er Minessa vielleicht irgendwie loswerden? Nochmal zur Erinnerung. Das, was ich in den letzten Minuten erzählt habe, ist Minessas Sichtweise. Und wenn das alles wirklich so gewesen sein soll, wie sie es schildert, dann könnte es für sie jetzt echt brenzlig werden. Im Dezernat 23, im Stuttgarter Polizeipräsidium, laufen die Ermittlungen eher so mittelprächtig. So richtig kommen die Polizisten Meier und Engel nicht voran.
Ja, frustriert hat es mich nicht. Ich fand es schade, weil man halt viel gemacht hat. Und ich sag mal, ja, es war halt nicht zielführend.
Kriminalhauptkommissar Ulrich Meier und Polizeioberkommissar Antonio Engel suchen nach Minessa, dem Mann aus dem Mercedes und dem Geld. Aber nach vielen Wochen Ermitteln wissen sie nicht wirklich mehr als nach den ersten paar Tagen.
Zu dem Zeitpunkt wusste man tatsächlich nicht viel. Man wusste, wer sie ist, wie die Dame heißt, wo die gearbeitet hat, dass sie die Summe von 1,25 Millionen entwendet hat und dass es mindestens einen Mittäter gab. Man wusste, dass sie mit einem Fahrzeug weg ist, im Beisein dieses Mittäters. Wohin, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Da haben wir lediglich eben Mutmaßungen angestellt.
Meier und Engel glauben ja, dass Minessa irgendwo im ehemaligen Jugoslawien sein könnte, wegen ihrer Wurzeln in Bosnien. Aber sie haben bisher keinen wirklich konkreten Hinweis. Deswegen?
Guck mal, da muss ich eine ganze Akte durch und überlegt sich, was kann ich jetzt noch machen? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Dann lässt es halt viermal durch, fünfmal. Lässt alles nochmal, schreibt mir es nochmal auf, mal es nochmal an die Wand, eine Tafel oder. Sprecht es nochmal durch. Und irgendwo findet man dann immer wieder einen kleinen Punkt.
Aber sie finden nichts, was sie so richtig weiterbringt. Alle bisherigen Ermittlungen sind irgendwann ins Leere gelaufen. Kein Zeuge und keine Zeugin weiß, wo Minessa genau stecken und mit wem sie unterwegs sein könnte. Und von Robert und dem Ruhigen wissen Meier und Engel zu diesem Zeitpunkt absolut nichts. Aber sie geben nicht auf. In so einer Situation, wenn die Polizei alles Mögliche probiert hat, aber einfach nicht mehr weiterkommt, dann gibt es noch eine Möglichkeit, einen letzten Trumpf, den sie spielen können. Die Öffentlichkeitsfahndung. Und das macht die Polizei nicht einfach so. Und das darf sie auch nicht einfach so machen, denn sie muss ja auch die Persönlichkeitsrechte von mutmaßlichen Täterinnen und Tätern schützen. Aber wenn es bei einem Fall angemessen ist, dann kümmert sich die Staatsanwaltschaft um diese Öffentlichkeitsfahndung. In diesem Fall ist das Staatsanwältin Stör.
Also in der Fall muss es einfach schon hergeben. Also ich brauche da schon eine gewisse Gewichtigkeit vom Fall. Und natürlich, also Stichwort Verhältnismäßigkeit und auch gewisse Erfolgsaussichten. Und die haben wir halt in dem Fall tatsächlich gesehen. Dass man durch, wenn man da in die Öffentlichkeit geht, den Druck einfach auch erhöht.
Frau Stör hofft, dass sie so auch das geklaute Geld finden.
es ist jetzt auch schwer vorstellbar, dass innerhalb von den 2 Monaten die kompletten 1,25 Millionen aufgebraucht sind. Man weiß es natürlich nicht, aber die Hoffnung war natürlich da, dass sicherlich nicht mehr alles von dem Geld, aber doch große Teile noch vorhanden sein könnten.
Im Dezember 2022, ein paar Tage vor Weihnachten, veröffentlichen dann verschiedene Medien in ganz Europa Artikel und Berichte über Manessa. Auch der SWR.
Die Beamten ermittelten zunächst, ohne die Öffentlichkeit einzuschalten, allerdings ohne Erfolg. Die Polizei erhofft sich jetzt Hinweise auf den Aufenthaltsort der gesuchten 42 Jahre alten Frau. Dazu wurde auch ein Foto der Tatverdächtigen veröffentlicht. Eine Belohnung ist ausgesetzt.
Relativ schnell kommen die ersten Hinweise aus der Bevölkerung, wo Manessa stecken könnte. Insgesamt über 100.
Also das beste Beispiel ist wirklich, an einem Tag gab es 3 Hinweise. Einmal war sie morgens in Cannstatt, mittags war sie in München und abends war sie in Hamburg. Solche Hinweise kommen da halt auch an. Oder einer hat gesagt, der hat sie gerade beim Aldi drauf, beim Einkaufen. Also viele, viele Sachen, wo wirklich einfach irgendwelche Menschen Hinweise geben, die braucht man gar nicht verfolgen.
Meier und Engel müssen zwischen all den Hinweisen erstmal sortieren, was ist jetzt eigentlich hilfreich und was nicht. Und das ist bei so einer Öffentlichkeitsfahndung ganz normal.
Und es war im Winter. Die Tattoos hat man von der Frau nicht gesehen. Dann sieht man eine Frau mit kurzem blonden Haar oder eine, die irgendwie ähnlich sieht. Und dann geht man kurz davon aus, weil man auch nur eine kurze Sekunde erhascht hat mit den Augen. Und dann denkt man sich, ach, die ist jetzt hier. Und dann ruft man halt sicherheitshalber an, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist.
Natürlich sind nicht alle Hinweise unbrauchbar. Und für einige sind Meier und Engel auch echt dankbar. Die bestätigen ihre Vermutung, dass Manessa im ehemaligen Jugoslawien sein könnte. Sie gehen allen glaubwürdigen Hinweisen nach, aber letztendlich geht's nie so weit, dass sie Manessa irgendwie festnehmen könnten, kurz davor wären oder dass sie das Geld finden. Also Öffentlichkeitsfahndung, alles schön und toll, bringt aber nichts Konkretes. Egal, die beiden Ermittler haben Geduld und Durchhaltevermögen.
Ich meine, die Frau ist auf der Flucht und ich will nicht wissen, was für ein Gefühl das ist, wenn man auf der Flucht ist. Das ist ja ein psychischer Druck, dem, ich sag mal, niemand auf Dauer standhält. Deshalb habe ich mir dann irgendwann irgendwo schon gedacht oder hatte auch irgendwo die Hoffnung, irgendwann macht die Frau einen Fehler, die kommt.
Zurück nach Serbien auf die Grillparty und damit wieder zurück zu Manessas Geschichte. Wie vorhin gilt jetzt auch, was sie uns über ihre Zeit in Serbien erzählt, wissen wir nur von ihr. Das ist allein ihre Sicht. Die Grillparty steigt nicht in dem Haus, in dem Manessa und Robert wohnen, sondern woanders. Als Manessa da ankommt, dreht sich gerade ein Lamm am Spieß über einem offenen Feuer. Wurst- und Käseplatten sind angerichtet. Und es kommen immer mehr Leute dazu.
Und die haben so Musiker organisiert, den ganzen Abend da rumgetrellert haben, die mir auf den Sack gegangen sind. Ohne Ende. Weil ich gar nicht in der Stimmung dazu war.
Also wir merken, Manessa hat nicht so wirklich Bock auf diese Party. Sie will nur noch raus. Raus aus Serbien und vor allem weg von Robert. Und vielleicht ist diese Grillparty ihre Chance zu fliehen. Sie hat ja jetzt jemanden, der ihr hilft. Der Autohändler aus Montenegro. Bei ihm soll sie sich jede Stunde melden, dass es ihr gut geht. Damit aber weder Robert noch der Ruhige was davon mitbekommen, geht sie immer wieder aufs Klo.
Und dann habe ich dem geschrieben, und wie sieht's aus? Sagt er, ich habe für dich was organisiert, was heißt organisiert. Du wirst mit dem Taxi, sobald er eingeschlafen ist, rufst ein Taxi an, die Nummer schicke ich dir. Und dann haust du ab und ich schicke dir die Adresse wohin.
Das ist ihr neuer Fluchtplan. Dieses Mal keine Schleuser, sondern ein gewöhnliches Taxi. Ob das funktioniert? Wieder organisiert Manessa ihre Flucht nicht selbst. Sie verlässt sich auf den Autohändler, mit dem sie lange keinen Kontakt mehr hatte. Und auf der Grillparty?
Der Robert war ganz komisch. Er hat immer so ein zynisches Lächeln gehabt. Er hat mich immer so seitlich angeschaut und wollte immer, dass ich mit ihm trinke. Schlibowitz. Ich habe so getan, dass ich getrunken habe. Ich habe es ihm so genippt und habe es immer weggeschüttet. Aber ich wollte einen klaren Kopf haben. Dafür habe ich ihm immer welche eingeschenkt.
Slivovitz ist übrigens ein Zwetschgenschnaps. Manessas Plan ist vielleicht so ein bisschen oldschool, aber er funktioniert. Robert wird wohl immer betrunkener und Manessa bleibt nüchtern, um sich auf ihren Plan zu konzentrieren. Aber erstmal muss sie noch irgendwie diesen Abend überstehen. Und sie weiß nicht, ob Robert oder der Ruhige irgendwas von ihrem Plan ahnen.
Und immer, wenn ich das Handy rausgeholt habe, haben die beiden mich ganz komisch angeschaut. Meine Hände haben so gezittert und einmal kam auch klopft, ja, schön wieder auf dem Klo. Ich will, ja, und?
Den Namen, den wir hier gerade zensiert haben, das ist wieder der Ruhige.
Ich glaube, gegen 23:30 war es nachts, sind wir dann langsam los in das andere Haus.
Dort gehen sie schlafen. Seit dem Streit schlafen die beiden getrennt. Robert im Wohnzimmer und Manessa im Schlafzimmer. Aber sie will jetzt auf jeden Fall wach bleiben. Sie packt so viele ihrer Sachen ein, wie in eine Tasche passen. Den Rest lässt sie zurück. Dann stellt sie die gepackte Tasche neben das Bett und legt sich mit Schuhen hin, bereit für die Flucht.
Dann habe ich ein Schnarchen gehört, so richtig tief, fest. Dann habe ich Taxi angerufen.
Das ist jetzt ihre Chance zu fliehen. Manessa nimmt ihre Tasche und schleicht sich leise aus dem Schlafzimmer. Das Wohnzimmer, in dem Robert schläft, ist direkt neben der Eingangstür. Da muss sie jetzt also noch vorbei, ohne dass er aufwacht.
Aber der war so hacke. Gott sei Dank, der hat nichts mitbekommen. Dann bin ich rausgerannt ins Taxi.
Der Fahrer fragt natürlich zuerst, wo Manessa hin will. Aber Manessa hat es eilig. Sie will einfach nur weg. Und zwar so schnell wie möglich und so weit wie möglich weg von Robert.
Können Sie bitte jetzt erstmal losfahren, habe ich gesagt. Losfahren, losfahren, losfahren.
Dieser Taxifahrer ist wahrscheinlich ziemlich verwirrt. Er fragt Manessa, was los ist und ob sie verfolgt wird.
Ich will, nein, habe ich gesagt, ich habe einen wichtigen Termin. Bitte fahren Sie einfach nur schnell fahren. Ich zahle Ihnen auch mehr, fahren Sie. Und habe ich im Handy nach der Adresse gesucht. Ich will, Sie müssen mich da und da hinfahren. Und sagt, oh, schau mal, eine weite Strecke. Ich will, fahren Sie mich da, dann geben Sie bitte Gas.
Der Taxifahrer soll Manessa nach Novi Pazar fahren. Das liegt noch in Serbien und ist gute 3 Stunden mit dem Auto entfernt. Dort will der Autohändler auf Manessa warten. Der Taxifahrer gibt Gas und Manessa dreht sich immer wieder um. Vielleicht ist Robert doch wach geworden und hat gemerkt, dass Manessa verschwunden ist. Vielleicht ist er schon hinter ihr her. Sie schreibt sich die Nummer von dem Autohändler in Montenegro auf und macht dann ihr Handy aus. Sie hat Angst, Robert könnte sie damit vielleicht irgendwie orten. Die beiden fahren mehrere Stunden durch die Nacht. Und dann kommen sie an.
Hat der Kumpel auf mich vorm Kaffee gewartet. Ich war so froh. Es war wirklich so eine Last von mir gefallen, dass ich es geschafft habe.
Aber sie treffen sich noch in Serbien. Das heißt, Manessa muss noch über die Grenze nach Montenegro. Und sie kann auch hier nicht einfach so rüber. Dann würden die Beamten sie nämlich kontrollieren und womöglich festnehmen. Aber das wiederum kann sie dem Autohändler ja nicht erzählen. Der kennt die Wahrheit nicht und denkt, Manessa flieht vor einem Mafioso. Dass sie von der Polizei gesucht wird, das weiß er nicht. Manessa lügt ihn also wieder an. Der Mafioso sei so einflussreich, dass er sie sofort finden würde, wenn sie an der Grenze kontrolliert werden sollte. Deshalb sagt sie ihm, dass er einen Schleuser finden müsse, der sie unbemerkt über die Grenze bringe. Damit hat Manessa ja jetzt Erfahrung. Was dann mutmaßlich geschah, erzählt Manessa so.
Ich dachte mir, boah, jetzt muss ich mal rumtelefonieren. Und aber er hat echt einen tatsächlich gefunden, der mich dann über wieder Berge geschleust hat. Und dann kam ich in Montenegro an.
Dort trifft sie sich an einem Kiosk wieder mit dem Autohändler. Und der fährt dann mit ihr nach Podgorica, das ist die Hauptstadt von Montenegro. Das hier ist jetzt Manessas neuer Ort zum Untertauchen. Zwischen den rund 150.000 Menschen fühlt sie sich erstmal sicher. Vor der Polizei und vor allem auch vor Robert. Nach der zweiten Flucht versucht sie dort erstmal anzukommen, sich zu sammeln und abzulenken.
Ja, also die Tage waren ganz tiefenentspannt. Ich habe diesen Kumpel von mir mit seiner Family und ich war mit seiner Tochter immer unterwegs. Und wir haben immer Fleisch gekauft, dass wir zusammen grillen, weil die hatten ja wirklich eine super Terrasse auch. Da haben wir wirklich viel Zeit verbracht auch, weil es war super Wetter. Es war Dezember und wir hatten über 20 Grad. Und wir sind auch mal in eine andere Stadt gefahren und dort essen gegangen und zwar, oder zumal zur Kosmetikerin und ja, sie haben sich ein bisschen was gegönnt.
Irgendwie krass, oder? Das klingt so, als kann Minessa da in Montenegro, mehr als 1400 Kilometer entfernt von Stuttgart, scheinbar ein echt schönes Leben führen. Und sie wirkt in ihren Erzählungen auch so, als hätte sie jetzt plötzlich keine Sorgen mehr. Vielleicht verdrängt sie die Erlebnisse aus den letzten Tagen und Wochen auch. Aber sie weiß, bei diesem Autohändler kann sie nicht bleiben. Deswegen sucht sie sich dann auch eine kleine Wohnung.
Ich habe nette Leute dort kennengelernt, mit denen ich mich ab und zu getroffen habe. Aber ich war viel zu Hause. Ich habe mich schon wohl gefühlt, aber irgendwie auch nicht, weil mir das halt alles gefehlt hat.
Ihre alte Hut, Stuttgart-Bad Cannstatt, ihre Freundinnen und der kleine Hund Muffin. Sie denkt darüber nach, wie es jetzt weitergehen soll. Also das Geld, das wird irgendwann knapp werden. Mit so 14.000, 15.000 Euro ist sie aus Serbien geflohen. Und davon hat sie mittlerweile auch schon einiges ausgegeben. Das reicht nicht mehr ewig, vor allem, wenn sie jetzt auch noch Miete zahlen muss. Irgendwann wird sie sich einen Job suchen müssen und arbeiten.
Ich habe immer wieder, wenn ich auch im Bett lag, Gedanken, dass wahrscheinlich gar nicht so mein Leben ist, was ich gemacht habe. Ja, und dann habe ich halt vor mich hingelebt sozusagen, bis mein Kumpel mich angerufen hat und mich gefragt hat, wo ich bin. Ich wollte ja zu Hause. Er kommt jetzt vorbei. Voll okay. Das ist das erste Mal, dass er beikommt.
Minessa denkt sich nicht groß was dabei. Ist ja nett, wenn er bei ihr vorbeischaut. Aber der Autohändler kommt nicht einfach so. Und er kommt auch nicht allein.
Bringt er sein iPad mit und macht die Seiten auf. Ich war überall in der Zeit. Ich dachte, Scheiße, was ist das? Und vor allem, was für Bilder die genommen haben, die Schweine, ehrlich.
Das ist die Öffentlichkeitsfahndung aus Stuttgart, hinter der Meier, Engel und Stör stecken. Minessas Story von dem Diebstahl hat's auch in die Medien im ehemaligen Jugoslawien geschafft. Auf dem Tablet des Autohändlers sieht Minessa Bilder von sich überall in den Nachrichten. Diese Fotos hast du bestimmt auch schon mal im Internet gesehen. Auf einem Bild steht sie auf einem Balkon und hat so ein hellgrün gemustertes Kleid mit Cutouts an.
Und ich habe gesagt, Scheiße, was ist das? Und hab jetzt so, ich will jetzt mal die Wahrheit erzählen, was hast du gemacht? Wo ich das Geld? Und eine ganze Geschichte erzählt. Und er ist richtig sauer geworden. Und hat zu mir gesagt, was bringst du mich da rein? Du musst dich stellen.
Das ist der Moment, in dem die Lüge, die Minessa dem Autohändler erzählt hat, auffliegt. Alle Gedanken und Gefühle, die sie in den letzten Wochen verdrängt hat, kommen jetzt wieder hoch. Sie ist nicht mehr das Opfer eines Mafiosos, das in Montenegro untergetaucht ist, sondern sie ist die gesuchte Millionendiebin. Was sie jetzt macht, in der nächsten Folge.
Die Millionendiebin. Eine ARD-Podcast-Serie, produziert von Das Ding vom SWR. Folge 4. Die Flucht. Host: Jost Schmidt. Redaktion: Farah Losch, Joschka Moravec, Vina Nuyen und Kirsten Tromnau. Komposition und Sounddesign: Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Dramaturgischer Support: Jakob Baumer und Laura Kschikala. Produktionsassistentin: Surya Maric. Technik: Jean-Pierre Massabo und Claudia Obrecht. Sprecherinnen und Sprecher: Lydia Wagner und Lena Thiemann.
Wenn ihr noch mehr Bock auf Podcast habt, dann habe ich hier noch was für euch.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um drei dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen?
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Ulver Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.